Episode 146 von Win Today, Hockey O'Clock. Das große NHL Preview. Von und mit Greg Holst.
Ich war in Montreal im Sommer. Montreal hat Ryan Barker gedraft. Und ein Teil von den Zuschauern sind komplett tepid gegangen. Was ist das, ein Österreicher, warum holst du ihn? Dann auf einmal, eine junge Frau hat es organisiert, hat einen Fanclub bekommen. Und ich war zufällig in Beaconsfield Golf Club. Und ich habe Ross Yates gesehen, ein Bekannter von früher. Und ist ein Scout für die Detroit Red Wings. I say, Yatesy, how you doing? Holste, how's it going? Yeah, here we go. I said, was denkst du über Ryan Barker, Montreal's erste Wahl? And weißt du, was gesagt hat? We had Ryan Barker at number 4. So Detroit.
Also noch höher.
He said, we had Ryan Barker at 4. And there's with the fünfte Wahl, nach Montreal gegangen.
Win Today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren. Nice move, another nice move. Oh, score! Oh, what a goal! It doesn't get any better than this.
Es ist eine der schönsten Traditionen hier bei Win Today Hockey O'Clock, denn die neue Saison der National Hockey League, die Saison 2023-24, steht vor der Tür. Wenn dieser Podcast erscheint, sind schon die ersten Spiele gespielt worden, aber nachdem es nur eine Handvoll dann gewesen sein werden, nicht einmal, ist es immer noch Zeit genug für ein NHL-Preview, um sich die beste Eishockey-Liga der Welt auch entsprechend zu Gemüte zu führen, was die akustische Komponente anbelangt. Und da gibt es niemand Besseren, der das tun könnte, als der Puls24 Eishockey-Experte, Ex-NHL-Spieler und NHL-Experte Greg Holst. Coach, wie immer schön, dich in der Leitung zu haben, wie immer schön, mit dir auch über die National Hockey League zu plaudern.
Martin, guten Morgen und es freut mich auch.
Gott, ich glaube, die Feinspitze unter den Hörerinnen und Hörern, die haben das schon bemerkt. Wir zeichnen dieses Gespräch zur Abwechslung mal auf Deutsch auf. Es gab sehr, sehr viele Rückmeldungen bei den letzten NHL-Auftritten, ob es denn nicht auf Deutsch möglich wäre. Du bist dem Ganzen natürlich auch sehr, sehr gerne nachgekommen, habe aber auch gesagt, wenn du vielleicht irgendeinen Bullet Point hast oder irgendetwas, das im Englischen besser ausgedrückt werden kann, dann auch gerne kurz in diese Sprache wechseln. Es wird auf jeden Fall mehrheitlich Deutsch sein und möchte auch gleich mit was beginnen, das so ein klein wenig die Vorfreude schürt. Also ich freue mich tatsächlich schon seit ein paar Wochen extrem auf Opening Day und Opening, die Home Opener der jeweiligen Teams, wenn alle Teams bei 0 Siegen, 0 Niederlagen sind und jede Franchise von den 32 in der National Hockey League tatsächlich auch sowas wie Hoffnung hat. Am Ende, wissen wir alle, gibt es dann nur diesen einen Stanley Cup Sieger und es ist die mit Abstand schwierigste Trophy, die man im Teamsport gewinnen kann. Aber wenn du jetzt so an die Opening Days denkst in der Liga und all das, was damit einhergeht, worauf freust du dich am meisten?
Well, was wirklich unglaublich ist, wenn du diese Liga anschaust, wie eng und wie ausgeglichen es ist. Wer gewinnt der Stanley Cup? Das ist so schwer. Ich glaube, es sind sicher 10 oder 12 Mannschaften, die gewinnen können. So, du hast Geschichte, so wie Babcock und natürlich Bedard, Connor Bedard, die junge Superstar. Aber wenn du schaust, wie ausgeglichen diese Liga ist, es gibt kein einfacher Spieler. Es wird sehr, sehr, sehr spannend und es freut mich wirklich auf diese Saison.
Du hast schon ein paar der Themen angesprochen, über die wir dann plaudern werden. Im ersten Teil dieser Unterhaltung wird es über allgemeine NHL-Dinge gehen. Im zweiten Teil, wenn man dann so will, über die österreichischen oder die Teams mit österreichischer Beteiligung. In diesem konkreten Fall Minnesota mit Marco Rossi, die Detroit Red Wings mit Marco Kasper. Und selbst wenn David Reinbacher dieser Tage nach Kloten zurückgeschickt worden ist, werden wir natürlich auch über die Montreal Canadiens sprechen. Und ganz am Ende gibt es dann entsprechend Predictions und Prophezeiungen deiner Wenigkeit. Werde da versuchen, auch ein klein wenig aus meiner Warte dann mitzumischen. Hoffentlich für viele was mit dabei. Möchte aber, nachdem es die zweite Saison in Serie für uns beide auch werden wird, in der wir nicht über die NHL regelmäßig Bericht erstatten dürfen, nachdem Puls 24 sich dazu entschlossen hatte, den Vertrag mit der NHL auch aufzukündigen. Nachdem ich die NFL sehr intensiv verfolgen darf und nachdem ich auch sehe, wie die NFL die europäische Expansion vorantreibt, dann muss man der NHL dann schon entsprechend attestieren, dass sie für meine Begriffe wenig bis gar nichts machen, um das Spiel auch in den deutschsprachigen Märkten zu popularisieren. Und jetzt ist mir schon klar, dass auf vielen Seiten jeder Euro nach Wirtschaftskrise und Inflation und dergleichen doppelt und dreifach umgedreht wird. Aber wenn wir es wirklich runterbrechen, es gibt Stand jetzt, wir zeichnen das Gespräch zwei Tage vor dem Opening Day auf, keinen Rechtehalter in Österreich. Und das, obwohl auf hoffentlich absehbare Zeit drei Österreicher in der NHL für Furore sorgen werden. Es gibt einen Pay-TV-Rechtehalter, der aber, wenn er sich ein Spiel auswählt, das aus dem NHL-Streaming-Produkt quasi rausnimmt. Also auf NHL-TV kann man Spiele, die hierzulande im deutschsprachigen Pay-TV gezeigt werden, dann nicht sehen. Man kannibalisiert, also es ist ein eigenes Digitalprodukt. Ja, wir vermissen die NHL und auch darüber zu sprechen und Spiele zu kommentieren. Aber wenn du, und du verfolgst ja auch die NFL, die ansiehst, wie die NFL expandiert, demgegenüber, wie die NHL versucht, in Europa Fuß zu fassen. Wie nimmst du das Ganze wahr?
Well, I mean, wenn du denkst zurück, Martin, vor fast zwei Jahren, jedes Wochenende im Zug nach Wien, die NHL ist der schnellste Sport der Welt. Und die Leute, was sie, es ist so schnell und die Spieler sind so talentiert. Ich vermisse es schon, wir haben auch viel Spaß gehabt. Es ist schade für die Leute in Österreich, dass sie die NHL nicht öfter sehen können. Und es ist so gut. Die Eisfläche ist kleiner. Die Spieler sind so talentiert. Die besten Spieler der Welt. Es ist schade, aber wir haben auch 1,5-2 Jahre gehabt. Besser wie nichts, aber schade, dass es vorbei ist.
Sollte sich jemand da draußen dazu entscheiden, die NHL auch in Österreich weiter popularisieren zu wollen? Wir wären einerseits verfügbar und wüssten vielleicht Ding oder zwei über diese Liga. Möchte dann aber das jetzt auch gleich nutzen, um tatsächlich inhaltlich abzubiegen. Die Offseason in der NHL dann doch relativ kurz. Im Juni der Cup-Gewinn der Vegas Golden Knights, der erste in der Franchise. Geschichte jetzt in ein paar Tagen am Anfang des Oktobers Opening Day für viele Mannschaften. Zwischendrin hat sich logischerweise viel getan, viele Teams mit neuen Coaches. Ein Team hat einen neuen Coach und der ist auch schon wieder Geschichte mit Mike Babcock. Für mich so gefühlt einer der großen, wenn nicht sogar die größte Aufreger-Story in der Offseason, dass er mit seinem Oldschool-Coaching und seinem Tough Guy, Hard-Nosed Approach und dann noch der Attitüde, die Handys der Spieler nicht auszuspielen, aber zumindest sehen zu wollen und welche Fotos darauf gespeichert sind. Also der hat so circa in Columbus alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, ist jetzt auch Geschichte und sollte für meine Begriffe auch nie wieder als Head Coach in Betracht gezogen werden, zumindest nicht in der National Hockey League. Wirst du dieses Desaster miterlebt?
Die Geschichte ist schwer zum Glauben. Weißt du, dass vor 20 Jahren, circa 20 Jahren, ich war am Eis in Wien bei einem Coaching-Seminar am Eis mit Mike Babcock. Und damals, was ich vor seinem großen Erfolg und seinen großen Verträgen, er war ein ganz netter, super organisiert. Ich habe in dieser kurzen Phase auch von ihm viel gelernt. Und Sie kennen die Scouts, gute Freunde von mir. Sie kennen Mike Babcock sehr gut. Und seine Entwicklung über die Jahre vom ganz netten, normalen Mensch zu ein absolut arroganter ist schwer zum Glauben. War das Erfolg? War das sein letzter 49 Millionen Dollar Vertrag? Und dass er damals in Detroit und Toronto nicht gelernt hat, wie du diese Spieler handeln musst, diese Geschichte jetzt ist absolut schwer zum Glauben. Seine Kinder, das ist ganz interessant. Er hat ein Gespräch im Sommer gehabt mit seinen Kindern, erwachsene Kinder. Und sie haben zu ihm gesagt, hey Dad, es ist nicht, was du sagst, es ist der Ton, wie du redest mit deinen Spielern. Und er hat gesagt, wirklich? Na, come on, good fucking Morgan. Glaubst du, der Mike Babcock weiß es nicht? Das tut mir leid. Das ist schwer zum Glauben. Er hat die Jungspieler zu seinem Haus eingeladen. Vermietet das. Sie haben ihn, er hat ihr Telefon genommen, die Bilder angeschaut. Gut, danke, Wiedersehen, ohne Mittagessen. Ja, das war ein großer Fehler von Columbus. Sie wissen das, sie haben sich entschuldigt. Case closed, die Karriere von Mike Babcock ist eine von den besten Coach vor 6-7 Jahren, eine der besten Coaches in der NHL und international. Sein Karriere ist sehr, sehr wahrscheinlich zu Ende gekommen.
Und das ärmste Schwein unter vielen in der NHL, das wird hier Pascal Vincent sein, der jetzt die verbrannte Erde, die Mike Babcock hinterlassen hat, quasi überreicht und vererbt bekommen hat. Und die Columbus Blue Jackets werden wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht sehr gut sein. Dementsprechend kann man nur hoffen, dass das sportlich in eigentlich einer extrem coolen Hockey-Region dann auch wieder in die richtige Richtung abbiegt. Und ein Wort nur zu Mike Babcock. Es zeigt einfach, dass dieser Old Boys Gentlemen's Club, wie auch immer man die Head Coaches, die recycelt und re-recycelt und re-re-recycelt werden und herumgereicht werden, bezeichnen mag. Das ist schon spannend, dass die eigentlich immer wieder Arbeit finden und immer wieder als Head Coaches irgendwo unterkommen. Bei Mike Babcock lege ich mich fest, wird es das wohl nach dieser Entgleisung auch das gewesen sein. Wenn wir vielleicht auf die Spielerseite blicken, gab ein paar Blockbuster-Trades, ein paar neue Gesichter an neuen Orten, die für Furore sorgen können. Für mich wahrscheinlich kein Name so groß wie jener von Erik Karlsson, der von San Jose nach Pittsburgh gewechselt ist. Pittsburgh auch organisatorisch spannend, weil man sich den ex-Toronto GM mit Kyle Dubas ins Haus geholt hat, der natürlich gleich mal mit diesem splashy Signing, ist das auch etwas, das auf deinem Radar aufgeschienen ist, oder gibt's was völlig anderes, ein Trade, ein Move, ein Signing, das dir sofort ins Auge gestochen ist?
Well, Carlson nach Pittsburgh is this the letzte Hoffnung for the Big Three, Malkin, Crosby, Letang? Sehr wahrscheinlich. Sie sind eine gute Mannschaft, das ist klar. Is this vorbei? Ich glaube, sie sind in a playoff matchup heuer, aber that's a big trade. Aber was mich ein bisschen überrascht, ist Eisermans push for success. TJ Comfer, longer for today, the Brinket. Petri ist jetzt da. Ist ein bisschen überraschend weggegangen von der Tampa weg. Hat jetzt ältere Spieler geholt, talentiert, große Verträge. Is this a make-or-break year for Eisermann? Ganz interessant. Die Mannschaft ist jetzt sehr gut. Aber hat letztes Jahr auch Perron gekauft. Free Agents jetzt geholt. So, vielleicht Eisermann spürt den Druck. Das weiß ich nicht. Aber das ist ein bisschen ein neuer Weg, ein überraschender Weg für Eisermann.
Wir kommen auf die Detroit Red Wings dann noch im Detail. Möchte aber bei etwas beginnen, das im Stanley Cup Final schon für Aufsehen gesorgt hat, nämlich dass sowohl die Vegas Golden Knights als auch die Florida Panthers keinen Spieler am Roster hatten, der 10 Millionen oder der mehr als 10 Millionen verdient. So ist es richtig, Jack Eichel mit exakt 10 Millionen pro Jahr der Bestverdiener gewesen. Wenn man sich die Teams quer durch die NHL ansieht, die dann auch vielleicht top-heavy sind oder diesen einen Superstar haben oder vielleicht auch deren zwei, da gibt es fast immer Spieler, die deutlich mehr als 10 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Das ist so auch die magische Grenze, nur zur Verhältnismäßigkeit. Das Salary Cap ist, glaube ich, aktuell bei 87 Millionen für jede Mannschaft. Heißt, ein Achtel oder weit über ein Achtel okkupiert man sich dann schon mal mit dem einen Star. Wenn man, wie zum Beispiel die Edmonton Oilers, zwei in den eigenen Reihen hat, dann wird das Rosterbuilding drumherum schon entsprechend schwerer. Was sagt es über die moderne NHL aus, dass eben Florida, Vegas keinen Spieler hatten am Roster, der mehr als 10 Millionen Dollar verdient?
Well, 10 Millionen ist 10 Millionen, aber Stone und verschiedene Spieler verdienen 9,5. So, I mean, du brauchst einen tiefen Kader. Das ist klar. Und Vegas hat es bewiesen letztes Jahr. Die erste bis die vierte Linie, sie haben alle Tore geschossen. Und 6 Freilicher, körperlich groß, stark, guter junger Tormann, aber super 6 Freilicher. Du brauchst die Tiefe. Ist das die Argument in Edmonton? Du hast Dreisaitl und McDavid, zwei von den Top 5 besten Spielern der Welt, verdienen 23 Millionen zusammen, diese zwei. Ist ihre Kader tief genug? So, Florida ist ein sehr gutes Beispiel, ob das Glück war oder nicht. Sie haben die Finale erreicht. Du brauchst, wie gut war Boston für so viele Jahre? Immer, und was hat der Marshall gesagt, der ist jetzt Kapitän? Boys, niemand verdient mehr wie 7-8 Millionen hier. So sind wir gebaut. Wie ist Pittsburgh gebaut? Was verdient Crosby? 2,7 Millionen pro Jahr. So, jetzt bei der Salary Cap steigt, 10 Millionen so wie 8 Millionen für. Und nächstes Jahr ist noch 4,5 Millionen dazu in der Salary Cap. So, 10 Millionen, 11 Millionen ist, so wie gesagt, habe ich wahrscheinlich 9 für ein Jahr. Aber du brauchst ein tiefer Kader und du brauchst 4 Linien und du brauchst 6 gute Verteidiger und eine gute Torwart. Das ist schwer zum Organisieren. Die General Manager haben es nicht einfach mit der Salary Cap. Aber Hut ab zu Vegas und Florida, was sie gemacht haben mit ihrer Kader.
Es ist nicht leicht, mit dem Salary Cap zu operieren. Und ich glaube, keine Mannschaft, die das so schmerzlich auch die letzten Jahre immer wieder rausfinden musste, wie die Tampa Bay Lightning. Stanley Cup Champion von vor 2 Jahren, als man sich gleich den zweiten Titel in Serie dann auch holen konnte. Und mittlerweile der Aderlass schon durchaus beträchtlich, was das Talent anbelangt, dass man eben nicht in Tampa Bay halten konnte einerseits. Jetzt fällt mit Andrei Vasilevskiy der unangefochtene Einser-Goalie auch mindestens 2 Monate aus. Bei Steven Stamkos und dem Club gibt's schon seit geraumer Zeit immer wieder zu hören, dass die Vertragsverhandlungen eigentlich gar nicht gut laufen. Stamkos seine Karriere logischerweise gerne als Franchise-Icon auch in Tampa beenden würde. Der Club, der da noch nicht wirklich versucht hat, entsprechend nachzuverhandeln. Das Ganze weiterhin unter der Ägide natürlich von John Cooper. Aber ist diese Dynastie der Tampa Bay Lightning langsam aber sicher am Ende? Könnte das bevorstehende Jahr jenes sein, in dem Tampa dann auch mit den Playoffs nichts zu tun hat?
Du wirst überrascht sein mit meiner Antwort jetzt. Wahrscheinlich sehr überrascht. My Dark Horse, okay. Unwahrscheinlicher Stanley Cup Sieger. So Dark Horse, für mich ist Tampa Bay. Und ich sage dir warum. Nur mein Gefühl. Letztes Jahr gegen Toronto, trotz 3-mal im Finale hintereinander, wenig Sommertrainingmöglichkeiten gehabt. Sie waren eigentlich besser wie Toronto. Aber Toronto hat gewonnen. Okay, so manchmal a lucky bounce here and there. Toronto had gewonnen. Aber Tampa war der bessere Mannschaft. Okay, Vasilevsky war nicht in tip-top Form in dieser Serie. Nicht so wie normal, weil er war ausgeblendet. Zu viele Spiele, er war über 3 Jahre so viele Spiele. Das ist so schwer. Jetzt ist er verletzt für ein paar Monate. Ist es gut oder schlecht? Das ist gut. Jetzt hat er Pause. Okay, Rehabilitation, ja. Der ist der Back of Jonas Johansson, ich glaube, Tormann jetzt. Sie haben 2 andere gute Tormänner. Sie brauchen auch etwas zum Beweisen. Okay, now we go to Stamkos. The general manager hat gesagt, and this is where the salary cap on the Zukunft von der Verein ist nicht einfach. Okay, let's see how the season goes. Schauen wir, was passiert. This is überraschend, dass sie Stamkos so behandeln. Aber wenn sie ein gutes Start haben, und dann werden sie Stamkos unterschreiben für 3 oder 4 oder 5 Jahre, für 8 oder 9 Millionen, was er verdient hat. Dann kommt Vasilevsky zurück in der 2. Hälfte von der Saison. Ihre Kader ist verdammt gut.
Immer noch.
Immer noch. Diese Mannschaft ist mein Dark Horse. Und das sind die Gründe, warum.
Und Tampa wird doch die Mannschaft sein, die die Regular Season hochoffiziell underway bringen wird. Da gibt es zum Auftakt das Aufeinandertreffen mit den Nashville Predators. Kleiner Nachsatz noch zu dem, was André Vasilevsky seit der ersten Stanley Cup Saison oder seiner ersten Stanley Cup Saison bei den Lightning geleistet hat, nämlich 77 Playoff-Spiele in Summe seit 2019 und 2020. Das ist eine Regular Season de facto nur in den Playoffs. Und glaube auch, dass bei Steven Stamkos irgendwann so den Alexander Ovechkin Retirement-Vertrag geben wird, wo klar ist, die Ikone lassen wir nirgendwo anders hingehen. Und das würde sich auch irgendwie falsch anfühlen, einen Stamkos nicht im Jersey mit den Blitzen zu sehen. Von der einen Dynastie, nämlich Tampa, kommen wir zur anderen in der Eastern Conference, nämlich Pittsburgh. Die haben nochmal aufmunitioniert. Da gibt's auch einen schönen Österreich-Bezug, weil Andy Chiodo dort sehr erfolgreich mittlerweile als Goaltending-Coach werkt, mit Karl Dubas eben frischer Wind im Management. Hat dieser Core aus Letang, Malkin, Crosby, jetzt mit Erik Karlsson endlich auch ein zweiter Puck-Moving-Defenseman-Blue-Line-Gott, der auch Offensive kreieren kann, hat diese Dynastie noch ein paar Körner im Tank über? Kann das potenziell nochmal bis zum Cup gehen?
Boah, das ist nicht ihre letzte Chance, aber sie haben noch 2 oder 3 Jahre die letzte Möglichkeit, das ist klar. Wie gut kann Jerry sein im Tor? Er hat seinen Vertrag unterschrieben. Ihr weiß, dass wir reden immer über ein Tormann-Leistung. Aber du brauchst eine verdammt gute Tormann-Leistung. Und nicht vergessen, wie gut defensiv ist Pittsburgh. Mit Carlson unbedingt offensiv stark. Aber so wie im Spiel gestern und vor die letzten 2, 3 Spiele, er spielte ein bisschen auf hohe Risiko. Und für das mussten sie bereit sein und deswegen brauchst du ein sehr starke Tormann-Leistung, weil die Offensive kann sehr gut sein, aber für hohe Risiko.
Bin dort persönlich sehr gespannt auf Alex Nedeljkovic. Das hat vergangenes Jahr in Detroit nicht so ausgesehen und auch nicht so, oder die vergangenen 2 Jahre in Detroit nicht so geklappt, wie er sich das vermutlich auch selbst vorgestellt hat. In Carolina hat er mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Und wer weiß, vielleicht ist es dann genau in Pittsburgh, wo alles wieder zusammenkommt. Wir werden dann auch noch ein klein wenig über Goaltender sprechen und dass es manchmal ein klein wenig länger dauert. Aber Stand jetzt sagst du, Pittsburgh hat nicht nur ein gutes Jahr noch vor sich, sondern 2, 3 Jahre, in denen dieses Championship-Window, wie man im Englischen so schön sagt, noch offen ist.
Well, so long as Crosby, Letang und Malkin gesund sind, für noch 3 Jahre. Sie haben 3 Jahre Verträge, alle noch 3 Jahre. Ja, sie haben immer eine Möglichkeit. Sie haben auch andere gute Spieler. Rusten sind 5, 6, 7 sehr gute Spieler. Der Kader ist gut. Und sie haben einen super Coach. Aber komischerweise, wenn du liest die NHL, die Clips und die Artikel, du bist es jetzt. Sie reden. Well, Mike Sullivan ist nicht du bist es Mann. Und so gut, dass Mike Sullivan ist als Coach und erfolgreich. Sie müssen die Playoff erreichen heuer. Sonst sehr, sehr wahrscheinlich ist Mike Sullivan weg. Schwer zum Glauben, aber you have to win in this business. Du musst gewinnen. Es ist einfach so. Und Dubis ist ein jung, interessanter General Manager mit einem langen Vertrag in Pittsburgh. Und es ist ganz, ganz eine interessante Saison in Pittsburgh.
Karl Dubis zu den Pittsburgh Penguins in Anführungszeichen gewechselt in die Metropolitan Division. Da ist er wahrscheinlich auch ganz froh, dort beheimatet zu sein, denn er geht nämlich aus der Atlantic Division weg. Jene 8 Teams, die sich in der Atlantic Division befinden, sind die Boston Bruins, die Toronto Maple Leafs, die Tampa Bay Lightning, die Florida Panthers, die Buffalo Sabres, die Ottawa Senators, die Detroit Red Wings und die Montreal Canadiens. Und die Canadiens und die Red Wings in ihrem Rebuild wahrscheinlich noch nicht ganz dort, wo man sein möchte, die klammern wir mal aus. Aber bei jeder der erstgenannten 6 Mannschaften könntest du eine Blaupause entwickeln und schon auch durchaus ein Argument, warum es für einen tiefen Playoff-Run reichen würde. Und gerade wenn wir die Ottawa Senators hernehmen, kann mich erinnern, dass du letztes Jahr, als wir die Stanley Cup Playoffs ein klein wenig seziert hatten und ein Stanley Cup Playoffs Preview hier bei Winter Day Hockey Clock an den Start gebracht haben, hast du gemeint, watch out, was die Senators anbelangt, dass die nicht nur ihr Scoring, sondern mittlerweile auch die Blue Line und potenziell das Goaltending zusammenbekommen könnten, um eine Force to be reckoned with zu werden. Da ist so viel Qualität, da ist so viel Superstardom, da ist so viel auch Überraschungspotenzial gleichzeitig in dieser Division vorhanden. Ist diese, und ich will jetzt auch nicht vor Saisonbeginn die Red Wings oder die Canadiens abschreiben, die uns dann vielleicht erst recht Lügen strafen werden, aber ist diese Atlantic Division mit all dem Talent, all den Stars, top to bottom, die beste Division seit langem?
Ohne Frage, aber ich bin nicht deiner Meinung, Martin Schulliger. Detroit ist nichts mehr in Rebuild. Die ganzen Spieler, was sie gekauft haben, das ist kein Rebuild. Sie spüren den Druck, sie haben gute Spieler geholt, Free Agency Trades, ältere Spieler, lange Verträge. So der Rebuild war Park mit Seiler und Raymond. Jetzt ist die Zeit, wo diese Spieler, es ist noch 3 Jahre, jetzt 3, 4 Jahre. Jetzt haben sie andere Spieler geholt. Sie wollen jetzt gewinnen. So, wenn du glaubst, dass Detroit ist einfach in dieser Gruppe und Montreal. Montreal hat gestern 6-4 gegen Ottawa gewonnen und 3-4-3 gegen Toronto gewonnen. Ja, sie sind im Rebuild. Aber mit dem Coach, was sie haben, Marty St. Louis, es gibt absolut heuer keine leichte Spiel in Montreal. Okay, zurück zu Ottawa. Letztes Jahr, wie war ihre Start in der Saison? So schlecht. Die zweite Hälfte war so gut. Und wo waren die Probleme? Okay, im Tor war sicher nicht gut. So wer ist jetzt? Was haben sie gemacht? Korpisalo haben sie geholt. Ein 5-Jahre-Vertrag, ich glaube 25 Millionen. So im Tor sind sie viel stärker. Zweite Tor mit Forsberg. Das ist super. Die Mannschaft ist sehr talentiert. Ist mit Norris kommt zurück, glaube ich. Sie haben Bob Patterson, Bob Stützle, Kachuk als Leader. Diese Mannschaft ist verdammt gut. Aber wenn sie einen schlechten Start haben, die erste, was geht, ist DJ Smith, der Coach. Sie dürfen keinen schlechten Start haben heuer. Die Mannschaft ist ein Playoff-Mannschaft, aber heuer sie muss in die Playoff erreichen.
Eine Mannschaft, die wahrscheinlich die Playoffs nicht erreichen müsste, und das sehen Canadiens-Fans dann natürlich diametral anders, das ist jene in Montreal. Dein Heimatclub, den du natürlich insgeheim immer noch die Daumen auch drückst, ein Club, der in Österreich noch viel mehr Beachtung finden wird als ohnehin schon, weil man sich im Sommer die Dienste von und auch Rechte von David Reinbacher gesichert hat. Der ist schon mal nach Kloten zurückgeschickt worden, damit er noch ein Jahr Erfahrung hierzulande im Erwachsenen-Eishockey auch sammeln kann. Hat aber im Camp sehr gut ausgesehen, hat auch oder ist auch mit viel, viel Lob nach Europa zurückgeschickt worden. Und trotzdem, wenn man sich den Roster der Canadiens anblickt, Win Now sieht mal grundsätzlich diametral anders aus. Was glaubst du, ist für diese Montreal Canadiens in der kommenden Saison möglich? Was willst du auch sehen, um sagen zu können, ja, das geht in die richtige Richtung?
Es geht in die richtige Richtung.
Tut es das schon?
Komischerweise, die Montreal Canadiens Zuschauer, sie haben irgendwie Geduld mit dieser Gruppe, weil Marty St. Louis ist Coach. So sie sehen was und use the general manager, sie machen einen super Job. Wenn du schaust die Mannschaft an, weißt du, was sie nicht sind? Sie sind körperlich nicht groß. Sehr, sehr talentiert. Suzuki, Newhook haben sie geholt von Colorado. Gallagher ist ein Warrior, aber ist oft verletzt. Sean Monahan, ein Superspieler, oft verletzt, nicht sehr groß. Harvey Pinard, viel Tor geschossen. You got Slavkowski, super trainiert im Sommer, großer, starker in seiner zweiten Saison. First Round Pick, gestern wieder ein Tor geschossen. Kirby Dach, third Pick für 4 to 5 Jahre in Chicago. Er auf einmal ist ein Starspieler. Sie sind auf einem super Weg. Sind sie stark genug im Tor? Montebourg, Jake Allen? Sicher nicht schlecht. Die Freilecke sind gut, nicht sehr gut, kollektiv gut. Reinbacher, ich glaube, sie haben, du hast es richtig gesagt, er hat Lob bekommen, wie er im Training Camp gespielt hat und in Spiele. Die beste Bewegung ist zurück in die Schweiz. Großer, stärker, viel Eiszeit. Nächstes Jahr, er kann die NHL erreichen. So gut kann er sein. Er ist groß, sehr, sehr talentiert. Es ist ein super Pick von Montreal. Und ich weiß, ich sage dir eine kleine Geschichte hier. Ich war in Montreal im Sommer. Reinbacher, Montreal hat Reinbacher gedraftet. Und ein Teil von den Zuschauern sind komplett tappet gegangen. Was ist das? Ein Österreicher, warum holst du ihn? Dann auf einmal, ich glaube, eine junge Frau hat es organisiert, er hat einen Fanclub bekommen. Und ich war zufällig in Beaconsfield Golf Club. Und ich habe Ross Yates gesehen, ein Bekannter von früher. Und er ist ein Scout für die Detroit Red Wings. I say, Yatesy, how you doing? Holds the house going? Yeah, yeah, here we go. I said, what thanks to Uber Reinbacher, Montreal's erste Wahl? And weißt du, was er gesagt hat? We had Reinbacher at number 4. So Detroit.
Also noch höher.
He said, we had Reinbacher at 4. And there's with the 5th of all, nach Montreal gegangen. So Ross Yates, du siehst, er war ein Superspieler, auch Profi und in der Schweiz. Die Schweizer League ist nicht einfach. Es ist schnell. Reinbacher, als 17-18-Jähriger, viel Eiszeit, eine super Saison gehabt. Du siehst, wie talentiert er ist. Und nächstes Jahr AHL Seeker und sehr wahrscheinlich die Montreal Canadiens.
Und was ist passiert, als David Reinbacher Schweizer Eis betreten hat, gleich das erste Tor mit dem unfassbaren Empty Netter aus der eigenen Zone, fast vom eigenen Bulli-Kreis, Volley beziehungsweise noch in der Luft in die gegnerische Hütte geschossen. Also auch das kann er. Und ich glaube, der Future ist bright für ihn persönlich und auch die Montreal Canadiens, kann es mir aber beim besten Willen noch nicht vorstellen, dass die dieses Jahr was mit den Playoffs zu tun haben werden. Für mich Detroit immer noch ein klein wenig im Rebuild. Das muss erst zusammenwachsen. Du sagst, der Rebuild is over. Jetzt beginnt die Zeit, um kompetitiv zu werden. Und Detroit ist auch insofern spannend aus heimischer Sicht, weil mit Marco Kasper ein weiterer First-Round-Pick von vor 2 Jahren dort werkt, hat auch letztes Jahr sein NHL-Debüt für die Red Wings geben dürfen, hat sich dann gleich im ersten Einsatz schwer verletzt und es ist auch jetzt schon angekündigt worden, dass er erstmal zum Farmteam, den Grand Rapids Griffins, in die American Hockey League geschickt wird, um auch dort sich an amerikanisches kleines Eis und auch den Spielstil und alles, was damit einhergeht, zu gewöhnen, ist er natürlich unter Beobachtung, was die Detroit Red Wings anbelangt. Aber was glaubst du, ist für diese Mannschaft tatsächlich in der kommenden Saison möglich?
Wenn sie die Playoff nicht erreichen, das ist ein kompletter Misserfolg. Klipp und klar. Pusso im Tor, guter Tormann, Reimer, guter zweiter Tormann, Larkin, Lucas Raymond, Comfrey geholt, The Brinket, Sider, Charlotte, Petri on defense. This is a sehr gute Mannschaft jetzt. Mit der Erfahrung und mit der guten jungen Spieler, die nicht mehr so jung sind. Es ist das dritte, vierte Jahr in dieser League. Eiserman hat, so wie wir gesprochen haben, ein bisschen überraschend. Ist sie pressing for success? Spürt er Druck? Es ist ein ganz wichtiges Jahr für Eiserman und für Detroit. Sie mussten die Playoff erreichen, sonst ist es komplett Misserfolg.
Die Blaupause von Detroit, und man ist da natürlich immer geneigt zurückzugehen zu dem, was Steve Yzerman auch in Tampa Bay gemacht hat und so gut Julien Brisbois, die Lightning managed, das Fundament des Erfolgs dieser Lightning kam immer noch von Yzerman. Und jetzt blickt man auf die Lightning und sieht, in Back-to-Back-Drafts wurden Hedman und Stamkos quasi die Anker dieser Dynastie geholt. Jetzt bei Detroit die ersten Picks oder ein paar der ersten Picks in der Ära Yzerman, Sider und Raymond. Viel europäisches Talent, das er auch wieder nach Detroit holt, auch das etwas, das in den vergangenen Jahrzehnten schon zu großen Erfolgen verholfen haben soll. Es sieht am Papier ja nicht so ganz verkehrt aus, aber ist das Goaltending die größte offene Flanke in Detroit? Denn ein Andrei Vasilevskiy ist beim besten Willen in Detroit weit und breit nicht in Sicht.
Oh, Husso ist Tormann Nummer 1 in Detroit. Das ist klar. Aber ohne gute Tormann-Leistung, you can't sign for. Wahrscheinlich the Playoff nicht erreichen und Stanley Cup überhaupt nicht gewinnen. Aber wie Detroit jetzt gebaut ist, ist the Brinket, er kann 40 Tore schießen. Bringt er diese Leistung noch einmal mit seinem guten Vertrag? Und JT Comfort ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich glaube, sein Vertrag ist 5 Jahre, 5 Millionen mehr. Wenn ich das richtig gelesen habe.
5,1, richtig?
Well, 5,1, ist das eine normale Eisermann-Bewegung? Eigentlich nicht. Aber die Zeit ist gekommen. Larkin, Raymond, diese ganzen Draftpicks. Und wer haben sie noch hier letztes Jahr geholt? Andrew Kopp. Topspiel von Winnipeg. Langer Vertrag. Perron, er ist was 3,34 jetzt. Guter Spieler. Sie haben eine gute Mischung. Kasper ist in der richtigen Platz in der AHL. Du wirst nicht auf der vierten Linie spielen in Detroit. Wenig Eiszeit. Er braucht Eiszeit, er braucht Erfahrung, er spielt gegen. Die AHL ist nicht einfach. Er wird seine Chance bekommen. Nicht vergessen, auf einmal 1 oder 2 Verletzungen. 1 oder 2 Leute sind krank. Kasper gets the call. Aber er braucht Eiszeit und viel in die AHL.
Für all diejenigen, die sich vielleicht schon an die On-Ice-Excellence von Moritz Seider gewöhnt haben in der Defensive bei den Red Wings, Augen auf in puncto Simon Edvinsson. Sechster Pick aus dem 2021er NHL Entry Draft. Ich persönlich freue mich extrem auf ihn, habe nur Gutes über ihn gelesen, die paar Highlights, die ich von ihm gesehen habe. Das sah schon sehr, sehr gut aus. Werden wir auf jeden Fall auch auf die Fahnen heften, zu versuchen, ein ganzes Red Wing-Spiel früh in der Saison mal anzusehen. Der ist erst 20 Jahre alt, 199 Zentimeter groß, 98 Kilogramm schwer und je nachdem, mit wem du redest, sagen alle, the sky's the limit. Und auf einmal zwei, noch dazu verhältnismäßig billige Verteidiger, die aber Großes leisten können, in der Organisation zu haben. Das ist dann so circa die NHL-Variante des Jackpots. Also auch auf die Red Wings darf man gespannt sein. Für mich kein Playoff-Team. Für dich? Playoff-Bound?
Playoff-Team. Playoff-Team. Petry is a sehr, sehr guter Verein. Und wenn gehört, war getradet zurück nach Montreal und dann, war nicht glücklich, seine Frau einig. Montreal hat ihn zu Detroit getradet. War überglücklich. Will in Detroit spielen. Seider ist ein Norris Trophy Top 5 Verteidiger. Schade, das Mannschaft ist sehr gut gebaut mit jungen Talent. Und ältere, sehr, sehr gute Spieler. So wie ich davor gesagt habe, wenn Detroit die Playoff nicht erreicht, ein komplett Misserfolg.
Ganz ehrlich, und da sind wir vielleicht dann schon ein klein wenig beim Upset-Special. Für mich ist Buffalo, was die Talent-Base anbelangt, höher einzuschätzen als die Detroit Red Wings. Und ich glaube, ein Name, den wir aus Buffalo in der kommenden Saison sehr häufig hören werden, ist Devon Levy, der junge, potenzielle Star-Goalie, der neue der Buffalo Sabres. Und das wäre dann doch auch schön, wenn die am längsten andauernde Playoff-Drought in der National Hockey League dann auch endlich ein Ende hätten. Aber wir wollen über die Teams der Österreicher sprechen. Wir wollen da natürlich auch auf den Mann blicken, auf dessen Schultern aus heimischer Sicht nicht die größten Hoffnungen lasten. Aber es würde hierzulande natürlich sehr, sehr viele freuen, wenn Marco Rossi nach all dem, was er die letzten Jahre auch durchmachen musste, Erfolg in der NHL vergönnt wäre. Es hat für ihn in der Offseason schon mal anders begonnen, nämlich hat er die nicht zu großen Teilen in Österreich verbracht, sondern de facto komplett in Minneapolis. Hat dort auch mit dem Strength and Conditioning Coach die ganze Saison oder Offseason übergearbeitet, hat massiv an Muskelmasse draufgepackt, das Ganze aber immer noch mit der Prämisse, dass er sich diese Quickness und diese Agilität auch bewahrt hat. Auch das kein ganz einfaches Unterfangen, mit einem anderen Körpergewicht und einem leicht anderen Körperschwerpunkt dann immer noch genau der gleiche Spielertyp sein zu müssen. Aber wenn du jetzt so in den Rückspiegel blickst, für dich auch die richtige Entscheidung, was das Team rund um Marco Rossi anbelangt, dass er die Offseason eben in Minnesota verbracht hat?
100%. Ganz, ganz wichtig. Und ich sage dir warum. Er hat es vor 2 Jahren natürlich mit dem Covid war eine ganz schlechte Geschichte, aber er hat es verkraftet. Und du hast letztes Jahr gesehen, wenn er gespielt hat, diese Kraft und das extra Power war nicht da. Es ist einfach so. Diese League ist, lese was McDavid und alle Leute sagen über Bedard, was jetzt noch kommt. Diese League, und es ist gleich für ein First-Round-Pick, so wie Marco Rossi, was nicht sehr groß ist, wie hart diese League ist. Du spielst gegen große Männer mit viel Erfahrung. Du hast es gesehen, er braucht mehr Power, mehr Kraft und ein bisschen besser in die Eislauf. Und das hat er gearbeitet den ganzen Sommer mit top-professionellen Leuten. Und seine Preseason bis jetzt ist sehr gut gewesen. Und gestern wieder ein Tor geschossen. Second Star in diesem Spiel. So wichtig, diese Saison. Sie sind nicht ihre Mittel-Center-Position, Mittelstürmer-Position ist nicht sehr tief. Und ist eine von den Top 3 ohne Frage. Super, was gemacht hat. Ich hoffe, dass Saison haben kann.
Und was man nicht vergessen darf, er ist noch immer in seinem NHL Entry Level Contract drinnen, verdient nicht einmal $900,000. Das ist insofern wichtig, als dass die Wild einen beträchtlichen Teil ihrer Salary Caps immer noch in Spieler investieren mit Ryan Suter und Zach Parise, die schon lange nicht mehr in Minnesota werken, die per Buyout dann in die Wüste geschickt worden sind. Man braucht billiges Talent, man braucht gutes Talent. Das ist mit Marco Rossi und seinem Bulk-Up auch tatsächlich der Fall. Und weil du eben auch Connor Bedard schon angesprochen hast, der dieser Tage natürlich in aller Munde ist, der ist nur 2 Zentimeter größer, aber eben auch 3 Kilogramm schwerer. Da merkt man schon auch, dass in Nordamerika sehr viel früher, sehr viel intensiver, sehr viel besser auch mit Talent entsprechend gearbeitet wird, um sie körperlich auf diese brutale Liga vorzubereiten, auch auf diese 82 Regular-Season-Spiele und dann potenziell 4 Runden an Playoff-Eishockey. Und wir sehen es ja auch hierzulande, wie kaputt die Teams dann sind, wenn sie 3 Runden zu überstehen hatten. Wenn du letztes Jahr am Eis oder letzte Saison am Eis in die Augen der Bozner und der Salzburger geblickt hattest und ja, die einen hatten den Titel gewonnen und die anderen waren trübsalblasend dann vom Eis geskatet, aber du hast es gesehen, diese Spieler haben alles gegeben, alles auch auf dem Eis lassen. In 3 Playoff-Runden, setzt noch eine hinzu, das nach 82 Spielen Regular Season. Ich glaube, es ist extrem schwer in Worte zu fassen, wie krass das in der National Hockey League tatsächlich ist. Und deswegen tut Minnesota sicherlich auch gut daran, alle Spieler, unter anderem eben auch Marco Rossi, körperlich auf diese Mühsal vorzubereiten. $15 Millionen sind es knapp an der Zahl, die Parisi und Suda ausmachen, die nicht für andere Spieler ausgegeben werden. Trotzdem leistet man sich, Coach, einen veritablen Superstar mit Kirill Kaprizov, der die nicht 10 Millionen Dollar Marke durchbrochen hat, aber zumindest mit 9 Millionen der Bestverdiener in der Mannschaft ist. Und man hat letztes Jahr gegraben auf der Backup-Position hinter Marc-André Fleury und ist auf Gold gestoßen mit Filip Gustavsson. Auch das werden die Ottawa Senators, glaube ich, noch lange bereuen, dass der eigentlich in der Organisation war und für nichts quasi gegangen ist, getradet worden ist. Und Gustavsson, der in Minnesota eine überragende Saison gespielt hat und wenn man den ersten Prognosen Glauben schenken darf, auch poised ist, das entsprechend zu bestätigen. Wie weit kann es für diese Minnesota Wild gehen?
Oh, Playoffs Nummer 1. Outside chance. The problem, was sie lese über Minnesota ist, defensiv ist diese Mannschaft sehr stabil und sehr gut im Tor. Können sie genug Tore schießen in die Offensive? Deswegen ist es sehr wichtig, Kaprizov, Eriksson, Ek, sie brauchen super Jahr. Kann Rossi mit Boldy diese Folge wieder finden? Können sie genug Offense haben? Das ist die Frage. Werden sie jemanden kaufen während der Saison durch ein Trade? Sie haben sicher genug Geld, was zur Verfügung steht. So, Minnesota kann den Stanley Cup nicht gewinnen, in meinen Augen. Aber sie sind sicher eine Playoff-Mannschaft und sie können auch eine Runde im Playoff gewinnen. Aber sind sie offensiv stark genug?
Wäre auch mein Assessment gewesen, dass bei manch anderem Cup-Contender die Kadertiefe doch deutlich breiter ist. Und das ist eben auch das Problem. Wenn du $15 Millionen an 2 Spieler zahlst, die seit Jahren nicht mehr in deinen Diensten stehen, dann hast du eben anderweitig Probleme. Wie bitter, wie massiv ist für dich dieser Buyout von Parisi Suter? Und das wird jetzt noch dieses Jahr und nächstes Jahr auch entsprechend gehen. Also man ist nochmal 2 Jahre limitiert.
Oh, es ist 2 oder 3 sehr gute Spieler, was sie kaufen konnte. Es tut sicher weh, aber sie haben diese Verträge gemacht und sie müssen mit dieser Entscheidung leben. Aber sie müssen schauen, dass die Jungspieler, dass die Entwicklung ist da. Aber diese Millionen Dollar, boah, das ist schwer für einen Verein. Aber sie haben das gemacht. Und wenn du denkst, in 2 oder 3 Jahren haben sie noch $10 Millionen, boah, sie können ein paar Superspieler kaufen auf der Free Agency. Es tut weh, aber es ist, wie es ist. Ja. Sind Sie selber schuld? Ja, eigentlich schon.
Ein Spieler, den du schon angesprochen hast, über den wir natürlich noch sprechen müssen, der First Overall Draft Pick aus dem vergangenen NHL Entry Draft. Natürlich haben die Chicago Blackhawks diesen Pick in der Lottery überreicht bekommen. Natürlich hat man sich wahrscheinlich ohne eine Sekunde nachzudenken für Connor Bedard entschieden und die ersten Connor Bedard Preseason Highlights, die spült's dann wahrscheinlich euch allen auch schon in die Timeline. Alles, was ich von ihm bisher gesehen habe, ist so elegant, so smooth, so effortless. Das sieht unfassbar aus. Ist Connor Bedard der nächste ganz große Eishockeyspieler?
Ja, aber nicht gleich. Das ist klar. 2006, first round pick, first pick. Wer war das in Chicago? Patrick Kane. Ein Jahr davor, der third pick, Taves, drei Stanley Cups gewonnen. Weißt du, wenn Bedard, ich habe einmal in Chicago gespielt. Stan Mikita damals hat 499 Tore gehabt. Der Superstar Stan Mikita, Hall of Famer. Die Eishalle ist so laut damals. Und jetzt bis dieser Tag. Das ist ein Eishockey und Sport verrückt. Ich habe auch vor 10 Jahren ein Spiel angeschaut mit einer jungen Mannschaft von die Okanagan in Kanada. So aufregend. Chicago. Jetzt hast du Bedard. Ich glaube, sie haben doppelt so viel Karten verkauft in der Vorverkauf, wenn Bedard war gedraftet Nummer 1. Enorme Druck. Unglaubliche junge, reife Mann. Er ist sehr reif. Er war im Mittelpunkt der letzten 6, 7, 8 Jahre. Er geht mit das, so wie du sagst, er ist reif, ist smooth. Und ich habe ein Interview mit ihm gesehen und von Harry und ein paar andere Spieler. Und weißt du, was du sie gesagt hast? Weil alle sagen, er ist ein absolut Torjäger. Er ist ein noch besserer Spielmacher. Und er hat es selber gesagt. Well, ja, ich kann Tore schießen, aber ein super Pass ist auch sehr wichtig. Er sieht die Eis unglaublich. Es wird nicht einfach, was mit David, Matthews, alle über ihm gesagt haben. Ups and downs, take your time, enjoy the moment. Sie haben gute Spieler geholt. Perry, Fligno, Taylor Hall. Chicago hat es sehr, sehr intelligent gemacht. Sie wollen ihn ein bisschen schützen mit dieser guten Spieler. Ich glaube, er kann 30 Tore schießen und 75 bis 80 Punkte. Nicht so wie Crosby. Crosby in sein erstes Jahr 100 Punkte. Crosby hat eigentlich Pittsburgh gerettet, den Verein gerettet. Bedard muss diesen Verein nicht retten, aber er ist der Mittelpunkt für die Zukunft und ein absolut Superstar.
Und das, obwohl er erst im Sommer 18 Jahre alt geworden ist und noch 3 weitere Jahre in Chicago bei seiner Arbeitsstätte auch kein Bier trinken wird, dürft nur das mal zur generellen Einordnung. Und auf solchen Schultern lasten dann die Hoffnungen dieser traditionsreichen und erfolgsvermögenden Franchise. Wer Erfolg haben wird von den 32 Teams, das wird sich dann nach 82 Regular Season Spielen auch weisen. Ich habe dich gebeten, mal deine Divisionssieger vorzubereiten. Wir gehen kurz durch die Metropolitan, die Atlantic, die Central und die Pacific Division. Ich gebe dir immer zuerst meinen Divisionssieger, damit ich mich dann wahrscheinlich auch der Lächerlichkeit preisgebe und du mir dann deinen. Wir beginnen in der Metropolitan Division und für mich führt da wahrscheinlich kein Weg dran vorbei, dass die New Jersey Devils sich die Divisionskrone holen werden. Letztes Jahr waren es die Carolina Hurricanes, aber die Devils mit einem weiteren Jahr mit Timo Meier für die komplette Saison, mit diesem Core in place. Für mich werden es die Devils sein. Bei dir?
Carolina, Nummer 1, New Jersey Nummer 2.
Warum Carolina?
Weil sie haben letztes Jahr auch die zwei meiste Punkte gehabt. Sie haben einen super Coach. Sie haben ein paar gute Spieler geholt. Und ich glaube, sie haben, das ist auch im Playoff, etwas gelernt. Sie haben gehofft letztes Jahr, ich glaube wirklich, auf den Stanley Cup. So diese Erfahrung letztes Jahr, für mich war sehr, sehr wichtig. Und der Topspieler Sebastian Aho will lead the way. Und stark im Tor. Sie sind sehr stark im Tor, wenn sie gesund bleiben. You got Anderson, Frederick Anderson und Antti Ranta. Gibt es zwei bessere Tormann in der League? They picked up Michael Bunting from Toronto. This guy's got some grit. He's got some toughness. Then asked to Tony DeAngelo. Okay, problem gehabt mit a pair of coaches. Problem necessary gehabt mit Tortorella. Was passiert öfter? Aber unter Brindamore, DeAngelo kann a super yard. I go Carolina.
Fair enough. Wenn wir in die Atlantic Division sprechen und wir haben es vorher schon thematisiert, die wahrscheinlich beste Division top to bottom der jüngeren Vergangenheit. Dort beheimatet der letztjährige President's Trophy Sieger. Die President's Trophy geht immer an jenes Team in der Regular Season, das die meisten Punkte dann auf sich vereint. Das waren die Boston Bruins. Nicht nur, weil Patrice Bergeron dort nicht mehr werken wird. Surefire Hockey Hall of Famer. Hoffentlich wird dann auch seine Nummer nie wieder in Boston vergeben. Das ist alles sehr wahrscheinlich. Aber für mich sind die ein klares Team, um einen Schritt zurück zu tätigen. Und gibt da wahrscheinlich ein paar, die mich dafür hassen werden. Aber das gerade offensive Talent der Toronto Maple Leafs und ich glaube, dass in der Regular Season Offense wins Championships oder zumindest President's Trophies, das den Unterschied machen kann. Ich glaube, dass die Toronto Maple Leafs die Atlantic gewinnen werden. Wer ist deine Mannschaft, die du am Ende der Saison dort on top siehst?
Toronto Maple Leafs, ohne Frage. Noch nicht ohne Frage, aber sehr, sehr wahrscheinlich. I gotta go with Toronto for Florida. Florida ist, sie waren nicht gesund zum Schluss letztes Jahr. Sie haben viel erreicht, viel Erfahrung bekommen. Ist ein Sieger hungrig. Ganz interessant. Toronto Nummer 1.
Ja, großes What-If der vergangenen Saison. Was wäre, wenn die Panthers in den Stanley Cup Finals einigermaßen fit geblieben wären? Wir wechseln in die Central Division und je nachdem, wie man das betrachtet, kann es da schon zwei, drei Teams geben, die in Frage kommen für einen Divisionssieg. Für mich ist es letztlich Minnesota. Ich glaube, dass Gustafsson sich in die Vezina Trophy Region spielen wird. Ich glaube, dass es offensiv reichen wird. Ich glaube auch, dass Marco Rossi das Breakout-Jahr haben wird. Du hast die Stabilität in der Defensive angesprochen. Ich glaube, Colorado darf man nie unterschätzen, wenngleich da auch die ersten Dinge schon nicht gut gelaufen sind und es schon jetzt längerfristige Verletzungen gibt. Für mich holt sich Minnesota die Divisionskrone in der Central Division. Wen hast du auf dem Zettel?
Colorado. The Stanley Cup Sieg Hangover ist vorbei. Colorado wird sicher sehr hungrig sein. Genug Pause gehabt im Sommer. Deine Wahl Minnesota ist sehr nett und das wäre super für Marco Rossi. Aber Colorado wird sehr, sehr hungrig sein, natürlich led by McKinnon. Dallas Nummer 2. So first place Colorado, second place Dallas.
Gut, über den zweiten Platz haben wir gar nicht erst Gedanken gemacht.
Ist auch
wide open. Die Avalanche ohne Gabe Landeskog, den Kapitän für die gesamte Saison mutmaßlich. Das wird schon mal oder ist schon mal vor der erste Puck überhaupt gefallen ist die erste große Hubs Botschaft. Wir wechseln in die Pacific Division und dort wird es dann richtig spannend, weil mit den Edmonton Oilers natürlich auch eines der Powerhouses in der NHL auch wieder offensiver Natur vorhanden ist. Für mich aber nicht Divisionschampion. Ich glaube, dass die LA Kings am Ende den Platz an der Sonne in der Pacific Division innehaben werden. Sagt ja auch warum. Die waren schon immer so ein klein wenig das Oilers Kryptonit. Erkenne aktuell bei keiner Mannschaft massive Verbesserungen. Die Kings mit Pierre-Luc Dubois in der Offensive ordentlich was getan. Todd McLellan gerade erst seinen Vertrag verlängert bekommen, dass er schon mal nicht als Lame Duck Coach auch in die Saison geht. Da sind sehr, sehr viele richtige Schritte getätigt worden. Philippe Danault vor 2 Jahren, glaube ich, war so eines der sneakily good underrated Signings. Die Center-Achse immer noch eine mehr als nur brauchbare, defensiv spielen die ein System, das eben auch den Edmund Neulers vor ein paar Jahren in den Playoffs den Zahn gezogen hat. Die sind unangenehm, deswegen werden die Kings für mich das auch über eine Saison in einen Divisionssieg gießen können.
Oh, natürlich mit Angie Kopitar als Leader. Sehr, sehr starke Mannschaft, ohne Frage, so wie Vegas auch. Aber Pacific Division Edmonton Oilers. Nummer 1.
Warum? Üblichen Verdächtigen McDavid Dreiseitel oder auch andere Gründe?
Oh, they picked up Brown, a sehr, sehr guter Stürmer. Dazu, McDavid ist mehr hungrig wie je davor. Nicht nur offensiv, auch defensiv. Er wird nicht zum Stoppen. Wenn der Tormann-Leistung passt und wie in der Vorbereitung ist es. Es war ziemlich gut, 2 gute Tormänner. Edmonton hat die Chance für die Stanley Cup. Und sie denken nur, diese Superstars wie Crosby und Kane und alle, wie sie heißen. McDavid braucht ein Stanley Cup. Und ich glaube, nicht nur offensiv als Leader, auch defensiv als Leader. McDavid wird sehr, sehr schwer zum Bremsen hören.
Ich habe heute in der Früh schon hin und her geschrieben, wie wir das eigentlich fast jeden Tag machen. Meine Frau sagt dann immer zu Recht, du schreibst mit Greg Holst viel mehr als das mit mir oder anderen Menschen. Aber wir haben heute in der Früh über Jeromy Gindler gesprochen, geschrieben, weil sein Sohnemann in der Western Hockey League aktuell für Furore sorgt und mit 5 Toren in den ersten 5 Spielen super in seiner Junior-Saison auch gestartet ist. Und Jeromy Gindler ist so ein Spieler, ikonisch, alles gewonnen, was man gewinnen kann, außer eben einen Stanley Cup. Und man möchte, egal zu welcher Mannschaft man wahrscheinlich am Ende des Tages hält, dass große Karrieren, große Spieler dann am Ende auch diesen Cup einmal stemmen dürfen. Schön wäre es natürlich für die Edmonton Oilers, aber ich glaube, dass es auch in dieser Saison nicht passieren wird. Coach, nachdem wir schon deutlich über der Marke von einer Stunde auch sind, möchte ich die nächsten Kategorien mit dir mehr so als Wordrap gestalten. Ich sag dir die Trophy, wofür sie steht, und du gibst mir immer nur ein Team oder einen Namen. Das ist so ein klein wenig die Prediction Time. Keine großen Reasonings und Argumente, die werden wir dann im Laufe der Saison abklopfen, wenn wir sicher mal einen Mid-Season Review der NHL abhalten oder spätestens dann eine Stanley Cup Playoffs Preview, deswegen kurz und knackig, wer gewinnt die President's Trophy für das beste Regular-Season-Team?
Carolina.
Wer holt sich den MVP-Award beziehungsweise die Hart-Trophy?
Connor McDavid.
Wer wird Trainer des Jahres, wer holt sich die Jack Adams-Trophy?
Bryn DeMore.
Wer wird der beste Rookie des Jahres, wer holt sich die Calder Memorial Trophy?
Connor Bedard.
Und wer wird am Ende der beste Torhüter sein? Wer holt sich die Vezina Trophy?
Überraschung der Antwort? Hellebuck, Winnipeg.
Auch das wäre schwer verdient. Auch da sagen viele, wenn er in einem anderen Markt spielen würde als in Winnipeg. Und es ist immer noch ein kanadischer Markt, aber wenn er in seinem großen Eishockey-Markt spielen würde, dann wäre das, was Hellebuck über die letzten Jahre auch geleistet hat, in einer ganz anderen Kategorie. Andere Kategorien, da habe ich noch 3 für dich, auch da Word Rappy, wenn man so will. Der beste Torschütze nach der Regular Season. Wer schießt die meisten Buden?
McDavid.
Nie an Matthews gedacht? McDavid all the way?
McDavid for Matthews und Pastrnak.
Und das ehrt dich auch dieses Mal wieder. Du hast tatsächlich überall Top 3 auch formuliert. Du hast mir es vor der Aufzeichnung kurz gezeigt, wie sehr du eingetaucht bist, wie viel Gedanken du dir gemacht hast. Das Zettelwerk vor dir, das ehrt dich immens. Welches Team?
Nie geschlafen seit 2 Tagen.
Das tut mir sehr leid. Ich will dich nicht um deinen Schlaf bringen, aber die Aufzeichnung nähert sich dem Ende. Dementsprechend kannst du dann auch wieder einen kleinen Powernap dir gönnen. Welches Team wird das biggest Win Improvement haben? Welche Mannschaft wird sich am stärksten meisten verbessern?
Montreal Canadiens.
Homer Pick. Aber ist okay.
Montreal, then Chicago.
Auch das werden wir spätestens am Ende der Saison dann abklopfen. Wer wird der erste Coach sein, der gefeuert wird? Gibt es ein paar gute Kandidaten? Und eigentlich mit Mike Babcock der erste schon geflogen, bevor die Saison überhaupt losgegangen ist. Aber wer wird tatsächlich in Season First Coach fired sein?
Number 1 auf der Liste. Wenn sie ein schlechtes Start haben, ist DJ Smith in Ottawa weg. Und zweite auf der Liste ist Berube in St. Louis. Und wenn du willst sein Nummer 3, ist John Tortorella in Philadelphia.
Rubbing a lot of people the wrong way. Nicht, dass man das von John Tortorella kennen würde, aber ich glaube, das sind sehr, sehr solide Top 3. Wie es wirklich kommt, werden wir sehen. Am Dienstag, also einen Tag quasi vor unserer Aufzeichnung, geht die Saison endlich los. Am Mittwoch folgt dann schon das erste Highlight mit Toronto gegen die Canadiens. Kann man vorstellen, dass du da sicher auch ein klein wenig was zu Gemüte führen wirst. Auch wenn die Coverage hierzulande nicht ganz ideal ist, wenn die Verfügbarkeit der NHL nicht ganz ideal ist, führt euch diese Liga zu Gemüte. Es gibt kein besseres Eishockey zu sehen und vor allem drücken wir den heimischen Talenten, ist das falsche Wort, den heimischen Spielern schlicht und ergreifend die Daumen, dass es Marco Rossi und Marco Kasper entsprechend läuft in ihren jeweiligen Ligen, dass Marco Kasper schnell auch den Call-up bekommen wird und wer weiß, vielleicht ereilt dann auch David Reinbacher der Ruf aus Montreal. Wir sind gespannt, Coach, immer wieder schön mit dir über die National Hockey League plaudern zu dürfen. Ich glaube, in über 60 Minuten kompakt vorbereitet auf alles oder auf vieles, was erwartet. Wir melden uns sicher zur Mitte der Saison wieder mit einem kleinen NHL-Update. Für den Moment einfach nur vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen.
Thanks, Bart. Alles gut.
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mittendrin statt nur dabei.
Mit Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move. Oh, it's gone. What a goal. It doesn't get any.